Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Schönen Sonntag, herzlich willkommen.
Hallo, hallo, nochmal kurz zum großen Preis von China. Michael Schumacher ist ausgeschieden, vorzeitig, und zwar weil, und das verwundert mich wirklich, ich meine, da geht's ums Autofahren und die verpassen beim Boxenstopp, dem die Räder ordentlich festzuziehen. Denn das ist passiert, irgendeins der Vorderräder war nicht richtig festgezogen.
Ja, Patricia, sowas, das ist wahrscheinlich genetisch bedingt. Das hatte Schumacher an seiner Ferrari Frühzeit ja auch schon mal. Da war beim Boxenstopp, waren plötzlich nur 3 Räder da von 4 und deswegen dauert es ein bisschen.
Ich meine, klar, Irren ist menschlich, aber es geht um nichts anderes, als dass die Räder ordentlich sitzen.
Ja, das ist einfach ein Zeichen. Damals war das der Start für die furiosen 8 WM-Titel, die Schumi herausgefahren hat. Ja, und jetzt geht's eben weiter.
Ah, Conspiracy.
Ja.
Verschwörung, aber auch ganz praktische Hinweise für Ihr Auto, also wie man die Räder richtig festzieht und so weiter.
Audienz beim Autopapst.
Beschäftigen wir uns mit dem zerbrochenen Traum von Ingolf. Hallo Ingolf.
Ja, hallo Patrizia, hier ist der Ingolf. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Vor 2 Jahren hat es auch schon mal ein Süd geklappt. Da war allerdings das Problem bei meinem Sohn in Australien. Die Zähler konnten sie nicht finden bei dem Auto damals, aber die haben den einfach gegen ein anderes Auto getauscht und dann war auch okay.
Ja, das geht auch. Das ist eine digitale Lösung.
Aber schön, dass ihr vorher mit uns telefoniert habt.
Mein Problem ist, ich habe einen VW T3, 2,1 Liter Wasserboxer. Mhm. Und zwar hat er folgendes Problem. Wenn er warm wird, ab einer bestimmten Kühlmitteltemperatur, nimmt er kein Gas mehr an. Mhm. Jetzt hatte ich noch in der Werkstatt vergangene Woche, weil wir nach Ostern wollten wir in Spreewald fahren und der lief dann nicht.
Wetter war ja eh nicht so gut, also habt ihr ja nichts verpasst.
Also wir waren Dienstag, Mittwoch, wir waren dann im Spreewald und da war das Wetter eigentlich super. Vielleicht mal ein bisschen Werbung hier im Radio für den Spreewald, ist echt eine Reise wert, da mal hinzufahren. Ist ja auch gar nicht so weit weg von uns hier.
Ingolf, sag, komm, tu mir doch mal einen Gefallen und komm zum Punkt mit dem Auto, weil uns die Zeit sonst wegläuft.
Also, ich hatte in der Werkstatt.
Ich fand das mit dem Spreewald schön.
Die haben den Kühlmittelsensor für die Kühlwassertemperatur gewechselt und haben an der Luftsammelbrücke zur linken Seite der Einspritzventile haben sie 2 Rohre abgedichtet und den Schlauch zum Druckregler gewechselt.
Ja.
Danach war das Problem einwandfrei weg. Mhm. Wir sind gefahren, wir sind nach Berlin gefahren zu meinem Sohn, haben eine Pause gemacht, haben uns einen neuen Laden angeguckt und sind weitergefahren und an der nächsten Ampelkreuzung fing das gleiche Problem wieder an.
Ja. Weil die Sehenswürdigkeitsreise hier, die wir gerade unternehmen.
Wahrscheinlich ist der T3 nicht für Spreewaldtouren konstruiert.
Ja. So, jetzt hilf ihm.
Aber den haben wir in Berlin gekauft vor 1,5 Jahren und
der
kennt die Berliner Luft und diesmal ist er in Berlin verreckt.
Okay, die Einspritzung ist ja, wie heißt die?
Digifant.
Digifant, genau. Und das ist ja irgendwie eine VW-Spezial-Selbstkonstruktion.
Ja, mit Bosch, genau.
Genau, und die kann man ja auch schön auslesen, ne? Gott sei Dank.
Also da habe ich noch nichts drüber lesen können, dass man das, gibt es auch ein Diagnosegerät?
Ja, natürlich nur bei VW. Ja.
Aha.
Und ich würde vermuten, da gibt es nämlich noch eine ganze Masse Sensoren mehr, zum Beispiel Ansauglufttemperatursensor, der könnte es sein, oder eben auch der Luftmassenmesser.
Also den Luftmengenmesser, den habe ich mir schon mal bei eBay einen rekonstruierten, gebrauchten.
Da wäre ich vorsichtig. Da wäre ich für Ingolf, das bringt's nicht. Ja? Also ich würde, das ist wirklich mit diesem Teile-Weitwurf, letzten Endes wird es dann doch teuer. Ich würde einfach mal eine Fehlerdiagnose-Auslesung investieren. Und dann weiß man wenigstens, was man tun muss.
Ingolf, nur damit wir jetzt auch wieder so im familiären Stand sind, der Sohn ist Australien wieder zurück in Berlin und hat sich selbstständig gemacht, ja?
Ist gerade dabei.
Genau. Ja, super. Nee, gut, also dann bis zum nächsten Mal. Ja, also schreib eine Karte aus dem Spreewald.
Mach, wie ich gesagt habe, der T3 verdient es.
Ja, wir möchten ihn auch gerne behalten, weil das ist so ein schönes Auto.
Na dann.
Und der ist jetzt Familienmitglied geworden sozusagen. Da fährt die ganze Familie mit, wann er fährt und den möchten wir unbedingt behalten.
Ingolf, einen schönen Sonntag noch.
Mach's gut, tschüss.
Euch auch, danke.
Und hier ist die Nicole, hallo.
Ja, hallo. Hier ist die Nicole. Also ich habe einen alten Mercedes W124 und der hat folgendes Problem.
230 E?
Ein 220er ist das, ein Kombi. Mhm. Und der fährt in der Stadt ganz normal und ganz super. Und wenn er auf der Autobahn ist und warm wird und eine längere Steigung ist, dann nimmt er auf einmal kein Gas mehr und macht ein komisches Geräusch. Das geht dann auch nicht mehr weg. Mhm. Er fährt dann mit 80 weiter. Mhm. Und wenn er von der Autobahn runterkommt, dann wackelt er und geht auch an der Kreuzung aus. Mhm. Und sobald er wieder kalt ist, fährt er wieder normal.
Okay, und gibt's da schon Diagnosen von Mercedes-Spezialisten?
Nein, wir waren halt schon in der Werkstatt und es sind alle Schläuche ausgetauscht, also alles, was zum Motor hinzuführt, alles, was porös war, aber das gleiche Problem ist jetzt wieder aufgetreten.
Okay, der ist Baujahr 93?
Ja, 92. Oktober 92.
Aufgrund des Alters dürfte das, also das ist jedenfalls die häufigste Ursache für so rätselhafte Schüttelmotorprobleme, der sogenannte Motorkabelbaum sein.
Ja, okay.
Das ist ein Teil des Kabelbaums, der ein bisschen ungünstig verlegt ist und auch durch die Materialwahl jetzt Alterungsprobleme hat, sprich Isolierung bröckelt weg, der kriegt Kurzschlüsse, insbesondere natürlich auch, wenn es warm wird. Den Motorkabelbaum kann man als Ersatzteil kaufen bei Mercedes.
Ja, kostet 1 Million, oder?
Nee, der kostet, glaube ich, also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber irgendwie um die 400 Euro.
Okay.
Nur das Ersatzteil. Ja. Damit ist es aber noch nicht eingebaut und der Einbau, der kostet dann mindestens nochmal so viel.
Alles klar.
Ja.
Das hört sich schlecht an, aber ist ja nichts zu ändern.
Genau, genau.
Nicole, schönen Sonntag.
Viel Erfolg.
Super, vielen Dank.
Tschüss.
Danke.
Tschüss. Kann man das selber machen?
Man kann es selber machen, allerdings mit Verlaub, Patricia, dir würde ich es nicht zutrauen, weil...
Man könnte einen Film drüber machen.
Man
das sind dann so 64 Stunden Motorkabelbaum.
Ja, genau.
Endet in Verzweiflung.
Da siehst du
ein Thriller.
Ja, genau. Wird wahrscheinlich Klickraten haben, wie nichts Gutes.
In Kairo Autofahren ist an sich eher was für Masochisten, weil voll, weil Smog, weil Stau. Aber während man dann da so steht und wartet, kann man Folgendes beobachten. Viele Autos in Ägyptens Hauptstadt fahren mit deutschem Kennzeichen als Schmuck. Dass man in aller Welt deutsche Autos liebt, das kennen wir. Aber alte deutsche Kennzeichen als Verschönerung, Statussymbol, Aufhübschung des Autos, das ist neu und irgendwie auch interessant.
Und dieser Sache nachgegangen oder sagen wir mal besser nachgefahren ist unser Kollege, der ARD-Korrespondent in Kairo, Steffen Wurzel. Schönen guten Tag.
Guten Tag nach Potsdam. Grüß euch.
Kommen wir noch mal kurz zum Kairoer Straßenbild. Wer hat da wie und wo deutsche Kennzeichen am Auto hängen?
Also ihr müsst euch das so vorstellen, um einen rum sind ständig immer und überall Autos, egal wo man ist. Und wenn man zum Beispiel im Taxi von A nach B fährt, wie ich vorhin hier ins Studio, und man steht im Stau, merkt man, aha, gegenüber, der Kollege hier hat wieder irgendein ausländisches Nummernschild sich hinten dran getackert, neben das ägyptische, das war in diesem Fall ein sehr schlecht gefaktes Hanauer Kennzeichen, also ganz klar zu erkennen, es soll deutsch aussehen, war dann aber doch relativ auffällig gefaked und das sieht man mehrfach am Tag, würde ich sagen.
Nochmal gefaked, da gibt es irgendjemand, der deutsche Kennzeichen möglicherweise in Ägypten nachfertigt und dann auch noch schlecht nachfertigt, was soll das?
Das gibt es tatsächlich. Also erstmal, man sieht auch Originalkennzeichen. Oft ist das, das so, dann so zum Beispiel, dass das originale ägyptische Kennzeichen über das alte deutsche Kennzeichen drüber gemacht wurde. Und ich habe mir das natürlich auch ein paar Mal genau angeschaut und für mich sah das schon so aus, als seien da auch viele echte Kennzeichen dabei, aber eben auch gefakte. Da stellt sich dann eben die Frage, wo kommen diese Kennzeichen her? Kommen die auf irgendwelchen verschwurbelten Wegen aus Deutschland nach Kairo oder kommen die aus irgendwelchen Hinterzimmer unter der Treppe, Fabriken in Kairo. Ich denke, beides ist möglich.
Wenn man hier in Deutschland sich so Autos anguckt, sieht man selten ausländische Kennzeichen irgendwo, vielleicht nochmal ein amerikanisches. Man sieht eher so eine Didelmaus irgendwo hängen oder so eine Dufttanne, andere Hässlichkeiten. Haben Sie herausgefunden, warum die Kairoer denn auf deutsche Kennzeichen als Verschönerung für ihr Auto stehen?
Also einmal ist es so, dass die Ägypter generell sehr gerne dekorieren. Das sagen mir auch alle oder haben mir auch alle gesagt, die ich darauf angesprochen habe. Die haben gesagt, naja, wir hier in Ägypten dekorieren halt alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also auch hier gibt es die Diddelmaus, auch hier gibt es Aufkleber, auch hier gibt es Fußballschals, auch hier gibt es ganz viele amerikanische Kennzeichen, die so hinten drin sind. Aber special ist natürlich eben so das deutsche Kennzeichen. Und da haben mir einfach ganz viele gesagt, Deutschland steht für gute Qualität, vor allem in Bezug auf den Automobilbau natürlich. Und wenn wir uns schon kein deutsches Auto leisten können, irgendeinen neuen Mercedes oder so, dann tackern wir uns wenigstens ein deutsches Kennzeichen dran, um eben zu zeigen, schaut her, ich lege Wert auf Top-Qualität und wer weiß, vielleicht hilft es ja, vielleicht wird das Auto dann hier noch besser.
Kann man feststellen, ob wir vielleicht auch in so einer in Ägypten als Innenregion angesehenen Gegend wohnen, also ist Berlin beispielsweise oder Märkisch-Oderland, MOL oder P für Potsdam gerade angesagt oder was sind so die Hipster-Kennzeichen?
Seit ich jetzt dieses Gespräch, was wir gerade führen, mit euch vereinbart habe, habe ich noch mal ein bisschen drauf geachtet die letzten Tage. Und ich muss euch leider sagen, weder Potsdam noch Berlin noch sonst irgendwas habe ich gesehen.
Ja,
relativ
teuer.
Viel München, wahrscheinlich zu teuer, ja. Relativ viel München, was auch am beliebten, hier sehr beliebten Münchner Verein, Fußballverein FC Bayern liegen kann. Aber auch viel Heidelberg habe ich gesehen. Und mein Highlight war MOS, also Mosbach. Das ist so ein kleines Kaff im Norden von Baden-Württemberg. Fand ich sehr kurios.
Jetzt natürlich die Frage, wie reagiert denn die ägyptische Polizei darauf? Immerhin gibt es ja auch amtliche ägyptische Kennzeichen. Und wenn man da jetzt alle möglichen anderen noch mit ans Auto rantackert, könnte es ja möglicherweise dann zu Verwirrungen führen.
Ich glaube, das ist die typisch preußische Frage jetzt an dieser Stelle von euch. Also ich würde mal sagen, die ägyptische, vor allem Verkehrspolizei, hat viele, viele andere Dinge zu tun, als sich um sowas zu kümmern. Also ganz klar, die haben alle auch ein ägyptisches Kennzeichen am Auto. Das ist logisch. Und das Zweite, was dann unten drunter geklemmt ist oder nebendran getackert ist, das ist den Verkehrspolizisten, so wie ich das beobachtet habe, ziemlich egal.
Aber ich kann daraus sehen, ich hätte für Andreas jetzt einen neuen Markt gefunden, der nämlich, bevor wir dieses Gespräch anfing, sagte, Mensch, ich habe noch bestimmt so 30 alte Kennzeichen zu Hause rumliegen. Also er könnte direkt mit Ihnen da so einen kleinen Nummernschildhandel aufmachen und ihr wärt echt voll gut im Geschäft.
Ja. Genau, was geben die denn?
Ich weiß nicht, ob man da so reich werden kann. Also als ich vergangene Woche beim Straßenhändler war, hat er mir gesagt, ein relativ miserabel gefaktes kostet 4 Pfund. Das sind umgerechnet 50 Cent. Wenn wir jetzt mal überlegen, das Originalkennzeichen vielleicht das Doppelte oder Dreifache geben, kann man damit einen Ägyptenurlaub immer leider noch nicht finanzieren. Das wird noch nicht klappen. Aber generell eine gute Idee.
Naja, was in den 80ern in Deutschland der klassische Sylt-Aufkleber und mittlerweile durch das Schild Mandy Loren fährt mit ersetzt wurde, ist in der ägyptischen Hauptstadt ein deutsches Nummernschild am Auto angebracht als Schmückung und Statussymbol. Wir sprachen über diese Modeerscheinung mit unserem Korrespondenten in Kairo, mit Steffen Wurzel. Herzlichen Dank und schönen Tag noch im Stau.
Danke euch.
Tschüssi.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Und über unseren heutigen Mitfahrer freue ich mich mal wieder besonders. Er sieht famos gut aus und er kann unfassbar gut Auto fahren auf der einen Seite und so unfassbar actionmäßig, dass wann immer er mit seinem Kollegen auftaucht, mindestens gefühlt ein ganzer Fuhrpark geschrottet wird. Der Schauspieler Tom Beck spielt Kommissar Ben Jäger in der RTL-Serie Cobra 11, der besten Autostunt-Serie im deutschen Fernsehen. Momentan wird auch gerade wieder Nachschub gedreht und heute ist er unser Mitfahrer. Schönen guten Tag, Tom Beck.
Hallo, schönen guten Tag.
Ist das eigentlich manchmal Streitthema zwischen dir und deinem Partner Erdoğan Atalay? Der war auch schon mal Mitfahrer hier bei uns. Wer fährt und wer Beifahrer sein muss? Also sagt ihr da manchmal, du, der ist jetzt schon öfter gefahren, ich muss auch mal wieder?
Ach, eigentlich nicht. Es wird eigentlich immer ganz gut aufgeteilt, sodass jeder gleichermaßen zum Zug kommt. Ich fahre allerdings lieber selber natürlich, weil bei ihm mitzufahren ist wirklich grauenvoll, weil man rückwärts fährt. Er hat so einen nervösen Fuß, da wird es mir immer schlecht, wenn ich bei ihm mitfahre, wirklich.
Erinnere ich mich richtig? Und er sagte es genau umgekehrt damals, als er bei uns Mitfahrer war.
Das kann gut sein. Wobei, ich muss dazu sagen, also der hat definitiv gelogen. Ich fahre ganz vorsichtig und er hat wirklich, er fährt einfach immer wie eine Sau immer. Also es ist echt grausam.
Ich oute mich als Cobra 11-Guckerin. Ich liebe es und es ist alles andere als vorsichtig, um ganz ehrlich zu sein. Wahnwitzige Verfolgungsjagden, Sprünge, ihr müsst allerlei überstehen, springt aus fliegenden Autos und so weiter. Mhm. Wie läuft das dann? Also bis wann machst du selber und ab wann muss dann Profi-Stuntman ran?
Wir machen tatsächlich schon viel selber. Also jetzt, was du gerade angesprochen hast, so am Helikopter hängen und sowas und so Sprünge, das machen wir eigentlich alle selber oder so Bodyfights. Da werden wir eigentlich selten gedoubelt, wenn dann das Risiko zu groß ist. Also sagen wir mal, ein Auto fliegt jetzt irgendwie 15, 20 Meter und übersteigt sich ein paar Mal, da sitzt dann mit Sicherheit ein Stuntman drin. Wenn überhaupt mal, wird das dann auch ferngesteuert, wenn das Risiko auch für den Stuntman zu groß ist. Sie sind ja auch nicht lebensmüde.
Ich gucke ja, Cobra 11 gerne auch mal, also natürlich immer aus der Perspektive des Autoliebhabers und ich frage mich immer, Mann, was die da für Autos zerschießen, richtig gute, neue Autos, die ich auch gerne vielleicht noch fahren würde, tut dir das nicht manchmal auch leid?
Ja klar, da blutet das Herz schon mal ein bisschen, ne? Ich meine, das gibt sich so im Laufe der Jahre, ich mache das auch schon das 5. Jahr, am Anfang war das irgendwie echt völlig unmöglich, auch nur auf eine Schrottkarre irgendwie zu steigen, irgendwie auf die Motorhaube. Und das war so ungefähr meine erste Szene bei Cobra. Hier, so steig mal aufs Auto, irgendwie wenn du in der Szene reinkommst und dann springst du auf die Motorhaube. Und ich so, was? Moment mal, ich kann doch nicht auf die Motorhaube springen. Aber klar, verliert man dann so ein bisschen den Respekt davor, beziehungsweise wird dann so zur Normalität.
Wo kommen die denn her? Das sind ja eine ganze Menge.
Ja, also die Autos, die wir dann tatsächlich schrotten, das sind nur im seltensten Fall irgendwie ganz teure Wagen. Also ich habe uns zum Beispiel noch nie einen Lamborghini schrotten sehen oder so, weil dann wird es uns nicht mehr lange geben, weil dann hätten wir nämlich keine Kohle mehr. Ja, wenn dann mal was fliegt, dann ist es halt so ein von uns ein Mercedes oder ein BMW, der vom Werk kommt. Die haben dann meistens so einen kleinen Werksfehler, sodass er nicht auf der Straße zugelassen wäre. Von daher hätte der wahrscheinlich auch nicht mehr so einen hohen Wiederverkaufswert. Also ja, und die anderen Karren sind halt irgendwie eigentlich schon schrottreife Karren.
Du bist ja im Film Autopolizist geworden. Musstest du dafür eigentlich noch extra Trainingsstunden absolvieren oder lernt man sowas sowieso in der Schauspielausbildung?
Naja, man lernt jetzt nicht natürlich unbedingt einen Polizisten zu spielen. Ich habe mich da natürlich schon ein bisschen informiert und Gott sei Dank sind zwei meiner besten Freunde auch Polizisten und da konnte ich mir dann irgendwie natürlich immer ein bisschen Rat holen. Ansonsten habe ich ein Schießtraining bekommen und mein Fahrtraining sah so aus, dass sie mich direkt auf die Bahn geschickt haben und gesagt haben, so, jetzt rammst du mal das Auto vor dir, fertig. Und das war mein Fahrtraining so ungefähr. Und, ja.
Bist du denn im echten Leben, also unabhängig von Cobra 11 und den Dreharbeiten, eher ein Autofan oder so ein
Autobenutzer?
Ja.
Ich bin eigentlich eher ein Autobenutzer, wenn man das so schön so... Also wenn ich das Wort jetzt mal so aufgreife von dir. Fan, ja, geht so. Also ich bin kein Autoverrückter. Ich bin keiner, der jetzt so einen Nachmittag am Auto rumschraubt und sich übermäßig für Autos interessiert. Nee.
Nachdem du vorhin ja gesagt hast, du fährst eigentlich sehr kontrolliert und bist der bessere Fahrer, zumindest was die Filmszenen betrifft, hast du aber auch gesagt, du fährst sportlich. Manchmal bekommen deine Mitfahrer sogar Angst.
Ja, ich habe aber...
Einer lügt von euch beiden, du oder du.
Ich habe nicht gesagt, ich bin der bessere Fahrer. Ich habe nur gesagt, ich fahre auf jeden Fall, ich habe nicht so einen nervösen Fuß. Und es geht nicht um die Sequenzen, die wir dann tatsächlich drehen, sondern es geht um den Weg dahin. Also einfach nur mal kurz, wenn wir langsam zum Beginn der Szene fahren sollen, dann fährt er schon wie ein... Also nicht, dass er wild fährt, sondern einfach so... so.
Und warum bekommt man bei dir Angst?
Ich, bei mir muss man überhaupt keine Angst haben. Also ich habe einen sehr nervösen und irgendwie ängstlichen Mitfahrer gehabt neulich, der hat schwitzige Hände bekommen. Halt, ich meine, das kriegt man wahrscheinlich automatisch als Beifahrer, wenn man halt mal so an die 240, 250 fährt. Und dann bleibt das wahrscheinlich nicht aus, aber ich habe das schon alles unter Kontrolle, sonst würde ich nicht so schnell fahren.
Wenn man im Netz googelt und auf deine Homepage trifft, dann steht da total viel über deine eigentliche Leidenschaft neben dem Schauspielen, nämlich das Musikmachen. Also liest man das, dann kommt irgendwann ganz hinten bei Absatz 10, dass du auch Schauspieler bist. Ansonsten redest du da hauptsächlich über Musik und hast tatsächlich auch mal einen Autosong gemacht. Drive My Car, das erinnert stark an die Beatles.
Ja, stimmt.
Fällt dir jetzt erst auf?
Nee, das fällt mir nicht auf. Ich habe sogar in anderen Songs auch noch ein paar andere Zitate mehr oder weniger gehabt von bekannten Songs. Deswegen, es war ursprünglich mal der Plan, dass man fast das ganze Album so gestaltet, dass man in jedem Song irgendwie so ein kleines Zitat von einem bekannten Song oder so hat. Aber nee, das hat sich dann nicht so ergeben.
Das sind aber keine Covers, oder? Das sind eigene Lieder.
Nein, das sind alles eigene Lieder. Naja. Ja, was heißt meine eigentliche Leidenschaft? Also ich bin halt eigentlich Musiker. Ich komme daher, ich mache seit meinem fünften Lebensjahr Musik und habe Bands gehabt, seitdem ich 14 bin. Und das mit der Schauspielerei kam dann eher so zufällig dann irgendwie über die Jahre.
Nur um die Musik zu finanzieren wahrscheinlich, oder?
Nee, irgendwie nicht. Also klar, ich habe ja Musical studiert in München irgendwie mit 20, 21. Da wusste ich noch gar nicht so richtig, wo es hingehen soll. Also das war dann halt irgendwie Gesang, Schauspiel und so ein bisschen Tanz dabei. Und ich wusste, dass ich irgendwas mit Schauspiel und Gesang machen will, aber...
Bisschen Tanz ist schön. Ballett tatsächlich kannst du.
Ja, wunderschön. Nach 15 Jahren Fußball sah das auch ganz toll aus.
Wer ist der sterbende Schwan mit dieser Fußballerwade?
Mit diesen O-Beinen und ich habe noch meine Bundeswehrsocken angehabt beim ersten Balletttraining. Das sah richtig geil aus.
So, du musst bei uns, wie jeder, der ein Mitfahrer ist, in den Mitfahrercheck. Wir beginnen 5 Sätze und du darfst sie beenden.
Wenn mein Auto, mit rauchendem Motor liegen bleibt...
Rufe ich John, den Requisiteur von Action Concept, an. Der macht ihn mir innerhalb von 10 Sekunden wieder fit.
Richtig wütend beim Autofahren macht mich?
Mittelspur fahren auf der Autobahn.
Singen im Auto?
Gehört unbedingt dazu.
Auf dem Foto in meinem Führerschein sehe ich aus?
Wie ein Mensch, den ich nicht kenne.
Mein Traumauto?
muss noch gebaut werden.
Ja, und im Moment immer donnerstags 7:45 zu sehen, beim anderen Autos zerschroten und zu hören.
Ja.
Richtig. Und zu hören jetzt mit dem eben schon angesprochenen Song Drive My Car, ganz kurz, es geht ja nichts darüber, wenn der Künstler selbst zusammenfasst, worum es in seinem Kunstwerk geht.
In dem Song? Hm? Da geht es eigentlich darum, also eigentlich ist der Song total ironisch gemeint. Eigentlich geht es darum, so einen Typen, der irgendwie ein Mädel an der Bar sieht und er meint, sie flirtet ihn dauernd an, dabei flirtet sie irgendwie eigentlich nur mit dem Bartender, mit dem Barkeeper hinter ihm, und er deutet das alles falsch, und irgendwann ist er dann total betrunken und geht dann zu ihr hin, und ihm fällt halt nichts Besseres ein, als zu sagen, hey, wenn du mein Auto fährst, dann nehme ich dich mit nach Hause. Also ein total bescheuerter Spruch, und der kann ja nur nach hinten losgehen, und
Tom Beck, Schauspieler, Kommissar bei Cobra 11 und Musiker, zu hören jetzt bei den Sonntagsfahren. Vielen herzlichen Dank, schönen Sonntag noch.
Tschüss, Tom.
Euch auch. Ciao, ciao.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Du bist wie immer optimistisch, was das betrifft.
Du, was soll sein? Was soll kommen?
Am Geräusch eines startenden Motors das Auto erkennen.
Genau.
Nur er. Und Ralf stellt uns das Auto zur Verfügung. Hallo, Ralf.
Hallo Andreas, hallo Patricia.
Wo sind Sie denn an diesem tristen, in einigen Teilen auch sonnigen Sonntag?
Also jetzt zurzeit natürlich in Berlin an meinem Fahrzeug im Carport.
Okay, es hat einen Carport. Daraus kann man schon mal schließen, der Ralf liegt, also der mag es gerne. Das steht nicht einfach so am Straßenrand, sein Fahrzeug.
Nein. Vielleicht darf es ja da gar nicht stehen.
Wir sind solche Kombinierer.
Mich macht schon wieder ein bisschen nervös, ja. Carport-Autos sind schwer zu erraten.
Also ich, ja?
Ja.
Ich finde, Carports sind generell sehr hässlich.
Das kommentiere ich jetzt nicht.
Es kommt drauf an, was drinsteht.
Genau. Manchmal verblasst der Carport förmlich.
Ja.
Na dann leg mal los, du Superhero des Hörens.
Genau, Ralf, dann reiß doch mal an.
Okay, also ich halte mal jetzt das Telefon Richtung Motor und starte, ja?
Mhm. Oh.
War das gut genug?
Ja, wunderbar.
Und, ist der Carport schon ganz blass geworden?
Der ist faktisch weg.
Ja.
Wie alt ist der denn?
Ist ein 95er Baujahr, 1900.
1995? Na, 1895.
Ja, wäre ein bisschen sehr alt.
Der wäre nicht so spontan angesprungen.
Nicht ganz. Da wäre die Kurbel noch bei.
Ja, genau. Und wo verortest du den von außen, also die Karosserie?
Also, ist eine Limousine.
Aha.
Und für die Patricia grün.
Ja, vielen Dank. Schönes Grün oder Popelgrün?
Schönes Grün.
Schönes Grün, aha. Und die Marke kommt aus welchem Land?
Großbritannien.
Großbritannien. So.
Wenn es eine Limousine ist, kann es schon mal kein Mini sein. So viel Tipp kann ich dir geben als alter Autokennerin.
Ah, okay, und 1995, da gab es ja noch richtig viele Marken, ja, also die aus Großbritannien kamen.
Ja, jetzt bist du dran, lieber Autopapst. Wer den Mund voll nimmt, muss auch was rauslassen.
Genau, und ich würde sagen, also irgendwie der Motor... Kann ich noch die Tür haben, bitte? Nochmal eine Tür?
Aber na klar.
Okay.
Nochmal?
Ja, vielleicht doch nochmal.
Du musst mal Zeit schinden.
Nein. Ja, okay, hört sich gut an. Also ich bin so ein bisschen, also der Motor hörte sich natürlich wirklich sahnig an. Also es müsste eigentlich müsste es ein Jaguar sein, Sechszylinder. Ein XJ.
Da hast du 100% recht.
Also erstaunlich. Ja. Woran hast du das erkannt?
Na, den reinen Sechszylinder hört man nun schon. Ja. Der lief ja wirklich seidenweich.
Du, ja, auch mir ist diese Gabe von einem Sechszylinder sofort auf den Jaguar zu schließen natürlich total geläufig.
Na, siehst du, kannst du mal sehen. Und sag mal, Ralf, ganz kurz noch, das ist ja ein Serie 3, oder?
Ja.
Ist der qualitativ so gut, wie man immer sagt, in Jaguar-Kreisen?
Nee, der braucht ja einen Carport.
Also ich selber besitze ihn jetzt seit 3 Jahren und bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug.
Okay.
Dann war auch immer bisher bei Jaguar in Erwartung.
Oh, dann bist du ja jemand, der ein kräftiges Konto hat, oder?
Nein, mein Vorgänger, Vorbesitzer.
Ah, okay. Ach, der hat immer bezahlt und du nutzt es jetzt aus, den guten Wartungszustand.
Richtig, und wohin, ich hab den gekauft.
Wohin springen du und die große Katze mit den 6 Zylindern heute an diesem Sonntag noch?
Also heute noch gar nicht, aber nächstes Wochenende Richtung Usedom, weil da gibt es eine schöne Männertour auf See.
Oh, da fährt man natürlich standesgemäß mit der Katze hin. Beneidenswert. Ja,
du findest es beneidenswert, ich persönlich erschreckend. Ralf, aber viel Spaß dabei. Schönen Sonntag noch.
Dankeschön.
Klaus Klaus ist ein kotzgrüner Minivan mit Charakter, Gesicht und Beulen. Klaus Klaus spielt sehr gern bei IKEA. So preist Benjamin seinen Minivan auf dem privaten Carsharing-Portal www.tamaika.de an und meint damit offensichtlich, da passt viel rein. Tamaika ist die Abkürzung von Take My Car, also nimm mein Auto. Und was es da außer Klaus Klaus noch so gibt und wer da warum überhaupt privat Autos vermietet, darüber sprechen wir jetzt mit Michael Minis, Mitbegründer und Geschäftsführer von Tamaika.
Schönen guten Tag, Herr Minis.
Guten Tag zusammen.
Was heißt privates Carsharing-Portal überhaupt und wer vermietet da was?
Privates Carsharing bedeutet, dass Privatleute ihr eigenes Auto über ein Internetportal an andere Privatleute vermieten können und ist damit anders als normales Carsharing, wo Unternehmen Fahrzeuge kaufen und die eben für Carsharing bereitstellen. Hier sind es Privatleute selbst, die ihre eigenen bereits angeschafften Fahrzeuge dann anderen Leuten zur Verfügung stellen.
Neben den Fotos, wo das Auto abgebildet ist, schreibt der Besitzer gerne eben auch, wie wir gerade gehört haben, Klaus Klaus, der kotzgrüne Minivan, persönliche Beschreibungen über ihr Auto. Was geben die denn da so an?
Ja, also die Fahrzeuge bei uns auf der Plattform, die haben Charakter. Also jedes Fahrzeug, genau wie der Klaus Klaus, kann einen Namen haben. Und die Besitzer beschreiben ihr Auto und sagen eben, was das Auto für Besonderheiten hat. Hat es irgendwelche Spielereien, wie, weiß ich nicht, ein Navigationssystem mit einer Besonderheit, dass man Fernsehen schauen kann? Oder kann ich die Rücksitzbank besonders günstig und einfach umlegen, um damit eben zum IKEA fahren zu können? Habe ich vielleicht eine Anhängerkupplung? Habe ich vielleicht einen Fahrradträger dabei? Das heißt, derjenige, der das Auto mietet, kann ganz einfach damit auch irgendwie in die Berge fahren, zum Fahrradfahren oder zum See. Und solche Besonderheiten geben die Besitzer da auch an, damit die Mieter da einen besseren Eindruck von dem Fahrzeug bekommen können.
Das heißt also, das wird nicht ganz so bierernst genommen, wo normalerweise vielleicht drinsteht Kleinwagen, Mittelklasse, SUV. Da steht dann bei Tamaika große Klappe, Straßenhelden, oben ohne, nur für Muttis oder irgend sowas drin, ne?
Ganz genau. Also wir haben die Fahrzeuge bei uns auf der Plattform so ein bisschen kategorisiert und haben eben gemerkt, wir haben eben Fahrzeuge, das sind irgendwie große Transporter und große Transporter heißt überall. Bei uns auf der Plattform ist es ein bisschen was anderes. Bei uns sind das eben Fahrzeuge mit einer großen Klappe und das soll eben zeigen, dass wir uns da auch ein bisschen abheben von dem Standard des Autovermieters oder auch des traditionellen Carsharings. Bei uns geht alles ein bisschen lockerer zu. Wir sind eine Community, das heißt, die Leute innerhalb der Community kennen sich auch und es besteht auch ein gewisses Vertrauen zwischen Mieter und Vermieter und dementsprechend kann man eben auch ein bisschen lockerer darüber reden, als nur zu sagen, ein Transporter der bestimmten Klasse.
So eine Art Facebook für Autos, gibt's denn da auch schon richtige Freundschaften? Also welche Straßenhelden und große Klappe und oben ohne und Muttis haben sich denn da schon ihre neuesten Erlebnisse ausgetauscht? Macht man das so?
Ja, das macht man so. Also es gibt tatsächlich richtige Freundschaften, die da entstehen zwischen Mietern und Vermietern, weil der eine zum Beispiel ein Ford Mustang anbietet in Berlin und der andere wollte unbedingt schon mal Ford Mustang fahren. Das war sein Kindheitstraum. Jetzt hat er eben die Möglichkeit, in seiner Nachbarschaft von einem privaten Menschen so einen Ford Mustang zu mieten und da ab und an einfach mal ein Wochenende mit diesem Auto zu genießen. Und die beiden verstehen sich prächtig, weil sie beide eben diese Liebe für das Fahrzeug haben. Auf der anderen Seite gibt es sogar ein Pärchen in Hamburg, das sich gefunden hat über unsere Plattform, weil die beiden zuerst ging es nur ums Auto, aber sich dann eben kennengelernt haben und dementsprechend sich dann auch irgendwann lieben gelernt haben. Also das sind sehr lustige Geschichten, die es so nur beim privaten Carsharing gibt und die das Ganze eben auch sehr besonders machen.
Wir hören raus, es läuft mittlerweile 2500 registrierte Fahrzeuge. Das, was mir dann aber doch noch so als Haken einfällt, ist, wie läuft es denn dann eigentlich? Also wer ist da wie versichert, wenn ich da von irgendjemandem privaten Auto vermiete oder vermiete?
Das ist natürlich das Allerwichtigste in dem Konzept, die Versicherung und dass alle Seiten wirklich immer sicher unterwegs sein können. Und deshalb haben wir als Tamaika ein Konzept entwickelt, dass wir die Versicherung, eine Zusatzversicherung bereitstellen, die für den Zeitraum der Vermietung greift. Das heißt, als Autobesitzer muss ich mir keine Sorgen um meine eigene Versicherung oder meine Schadensfreiheitsrabattstufe machen. Unsere Versicherung greift für den Zeitraum und stellt einen Vollkaskoversicherungsschutz zur Verfügung. Zusätzlich noch einen Pannenservice, der europaweit gilt. Das heißt, sollte mal jemand mit dem Fahrzeug nach Holland, Belgien oder sonst wo ins europäische Ausland fahren wollen, ist das kein Problem. Sollte dort etwas passieren, wird der Pannenservice von uns das Fahrzeug eben wieder dementsprechend zurückbringen. Und es gibt zusätzlich noch als Schutz für die Vermieter eine Unterschlagungsversicherung, das heißt ein Diebstahlschutz. Sollte das Fahrzeug nicht zurückgebracht werden oder gestohlen werden, selbst dann greift unsere Versicherung und bietet dem Vermieter da eben höchstmögliche Sicherheit. Und das Ganze eben, wie gesagt, unabhängig von seiner eigenen Versicherung.
Aber wir haben ja schon gehört, es geht gar nicht ums Autofahren, sondern darum, Freunde zu finden.
Vielen Dank, Michael Minis.
Vor 2 Jahren zusammen mit 4 anderen, damals noch Studenten, die Idee gehabt, eine private Autovermiet- und Freunde-Kennenlern-Plattform zu gründen, gedacht, gemacht, rausgekommen ist. Take My Car oder kurz Tamika bei Interesse unter genau dem Namen auch im Internet zu finden. Und wir sagen herzlichen Dank. Schönen Sonntag noch.
Danke Ihnen auch.
Tschüss.
Schönen Sonntag ebenfalls. Tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.